Guten Morgen, mein Name ist Florian Metz, ich bin aus Berlin und ich muss erstmal sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass ich heute hier sein darf, eure Gemeinde kennenlernen darf. Tatsächlich habe ich die Hamburger Gemeinde schon mal besucht, und zwar 2002, ganz kurz nach meiner Taufe. Damals waren eure beiden Gemeinden noch nicht fusioniert zu einer. Das heißt, ich habe damals die ICOC-Gemeinde besucht. Die war nicht mehr als ein Hauskreis zu dem Zeitpunkt, aber das war ist eine sehr besondere Erinnerung für mich. Das war direkt nach meiner Taufe, haben mich Geschwister mitgenommen nach Hamburg, um dort die Gemeinde zu besuchen. Und ich war dort, Cat war auch da. Wir haben also gemeinsam eine Hafenrundfahrt gemacht. Und das wird mich immer mit Hamburg und der Gemeinde hier verbinden. Und es ist 16 Jahre her jetzt inzwischen. Das ist schon unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. In der Zwischenzeit habt ihr eine Elbphilharmonie, habe ich gehört. Wir in Berlin haben inzwischen einen halben Flughafen mehr. Es hat sich wirklich viel getan. Genau, aber das ist immer etwas, was ich nie vergessen werde, denke ich. Genau, also ich muss sagen, muss damit beginnen, dass es eine zu sagen, dass es wirklich eine Ehre ist für mich, heute hier die Predigt zu halten. Holger ist vor ein paar Monaten im Sommer ist er auf mich zugegangen und hat das Ganze initiiert. Und seitdem hat sich ja viel getan. Seitdem hattet ihr ja schon viel Besuch von Berlinern hier in Hamburg, die auch hier gestanden haben und eine Predigt gehalten haben. Seid ihr überhaupt noch aufnahmebereit für einen weiteren Berliner? Das ist sehr gut, weil ich glaube, wir haben keinen Backup-Plan. Ich möchte mich kurz vorstellen, bevor wir dann der Bibel den Raum geben in der Predigt, der ihr gebührt. Und zwar bin ich in Köln geboren, aber schon seit meiner frühesten Kindheit in der Pfalz aufgewachsen. Und jetzt seit 18 Jahren hier in Berlin, oder nicht hier, sondern dort in Berlin, bin also inzwischen ziemlich Berliner geworden. Ich bin mit Jimena verheiratet, die ihr ja schon gesehen und gehört habt. Sie kommt gebürtig aus Guatemala, einem wunderschönen Land in Lateinamerika. Wir haben drei tolle Kinder. Gott hat uns da sehr gesegnet. Emilio ist 7 Jahre alt und dann haben wir zwei eigene Zwillinge, beide 5, Vittorio und Valentina. Und ich arbeite hauptberuflich als Business Analyst in einem Unternehmen in Berlin, leite da Projekte, bin verantwortlich für Computersoftware, das ist so das, was ich normalerweise mache. Und seit Anfang des Jahres darf ich 30% meiner Arbeitszeit zusammen mit Jimena für die Gemeinde in Berlin als nebenberufliche Tätigkeit einsetzen. Und das ist eine große Freude und ein großer Segen für uns. Und ich hoffe doch auch für die Gemeinde. Genau, in Hamburg, es verbindet mich noch ein bisschen mehr mit Hamburg, ich habe tatsächlich auch Verwandtschaft hier. Ein Großcousin von mir wohnt hier, verheiratet mit einer Mexikanerin. Die Kinder wachsen auch spanisch-deutsch auf, also das ist eine sehr besondere Verwandtschaft für uns, weil sie irgendwie so ähnlich ist wie wir. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe ich so gedacht, okay, was predigt man zu einer Gemeinde, die man eigentlich nicht kennt? Ja. Und habe erst gedacht, naja, über Gott und seine Größe zu predigen, das passt immer. Aber dann hat mir Norman ein Buch von eurem verstorbenen Ältesten Dieter Alten gezeigt und hat gesagt, lies das mal, das ist ganz interessant. Und ich habe mir dieses Buch durchgelesen. Die mündige Gemeinde heißt es. Und das hat mich dazu inspiriert, zu der Predigt, die ich heute halten werde, weil es mich wirklich sehr angesprochen hat. Ich weiß nicht, ob jeder von euch, wahrscheinlich kennt nicht jeder von euch dieses Buch, aber es ist ein Manifest, kann man sagen, dafür, wie aktives Christentum im 20. und im 21. Jahrhundert aussehen sollte. Und wie gesagt, kann ich nur weiterempfehlen für alle, die es noch nicht gelesen haben. Das ist wirklich ein sehr inspirierendes Buch. Die Kernaussage von dem Buch ist eigentlich, dass modernes Christentum, wie man es heute in den katholischen, evangelischen Weltreligionen sieht, zu einer Entmündigung des Individuums geführt hat. Das heißt, zu einer Entmündigung des einzelnen Christen. Und um zu verstehen, was das bedeutet, muss man eigentlich zurückschauen, wie das Gemeindeleben in dem ersten und zweiten Jahrhundert bei den Christen damals ausgesehen hat. Und es ist klar, dass man nicht alles, was man damals sieht, übertragen kann in die heutige Zeit, Zum Beispiel würde ich keinem empfehlen, Leprakranke zu sich nach Hause aufzunehmen und dort zu pflegen, wie damals die ersten Christen das gemacht haben. Sie sind vielleicht im Krankenhaus besser aufgehoben als bei mir zu Hause. Aber wenn wir uns anschauen, was für eine Herzenshaltung die ersten Christen haben, dann ist es auch heute noch so, dass das wirklich super inspirierend ist und man sehr viel davon lernen kann. Genau. Was sind also die Unterschiede von einer klassischen katholischen oder protestantischen Gemeinde heutzutage zu einer Gemeinde, wie sie damals in den ersten 3 Jahrhunderten nach Christus existiert hat? Und inwiefern besteht die Gefahr, dass man heute als Christ, als normaler Christ entmündigt wird? Und was Dieter Alten da aufzeigt, ist, dass es damals eine sehr dezentrale Struktur zwischen den Gemeinden gab. Das heißt, jede Gemeinde war sehr eigenständig. In der Regel wurde sie durch einen Bischof geleitet und die Bischöfe der Gemeinden, die standen in regelmäßigem Austausch miteinander, aber waren sehr selbstständig. Und natürlich gab es auch damals Gemeinden, die hatten einen größeren Einfluss, wie im 1. Jahrhundert die Gemeinde in Jerusalem zum Beispiel oder vielleicht die Gemeinde in Damaskus und später dann die Gemeinde in Rom oder vielleicht die Gemeinde in Alexandria. Also große Gemeinden hatten dann schon einen größeren Einfluss. Aber trotzdem waren auch kleine Gemeinden sehr selbstständig und sehr individuell. Und dann ab dem 3. Jahrhundert haben sich hierarchische Strukturen herausgebildet, die sich immer weiter verfestigt haben. Das hat natürlich enorme verwaltungstechnische Vorteile. Das ermöglicht auch eine gute Kontrolle zur Unterbindung von unerwünschter Doktrin, dass nicht jede Gemeinde irgendwie so ihr eigenes Ding lehrt. Aber diese Strukturen sind doch sehr, sehr anders als das, was in den ersten Jahrhunderten üblich war und durch was sich auch Gott verherrlicht hat. Und es ist ein Segen, dass in den Bewegungen der Gemeinde Christi, also zu denen unsere Gemeinde, die ICOC, gehört und die Gemeinde Christi gehört, dass da die Gemeinden sehr selbstständig sind, ein hohes Maß an Selbstständigkeit haben. Und gerade in der ICOC mussten wir ja durchaus einen schmerzhaften Lernprozess durchgehen, um einfach das zu lernen, dass das gut ist, wenn das Gemeinden eine große Selbstständigkeit haben. Aber es ist nicht nur ein Thema von Gemeinden, mündiges Christentum, sondern es ist auch ein Thema, was das Individuum in der Gemeinde betrifft. Und ich habe so drüber nachgedacht, wenn man sich mal anschaut, wie Paulus beispielsweise Gemeinden anschreibt und sich dann überlegt, wie würde heute vielleicht ein Brief von einer wichtigen Persönlichkeit im Gemeindeleben an eine Gemeinde aussehen. Dann wäre das vielleicht heute so, und ich stelle mir einfach mal einen hypothetischen Briefwechsel vor. Lieber Bruder, gemeint ist der Gemeindeleiter, ich habe gehört, in deiner Gemeinde steht Jesus nicht mehr so im Mittelpunkt, wie das sollte. Achte darauf, dass seine Schäfchen nicht nur in Werken leben, sondern dass der Geist im Mittelpunkt steht. Es ist wichtig, weil wir sind ja nicht aus den Werken, sondern aus dem Glauben gerettet. Das wäre vielleicht ein Brief, wie er heute zwischen Gemeindeleitern ausgetauscht werden würde. Aber wenn wir lesen, was Paulus schreibt, hat man immer den Eindruck, er spricht jedes Individuum in der Gemeinde an, auch wenn er natürlich oft die Briefe an die Gemeindeleiter adressiert. Zum Beispiel im Galater 3, Vers 1 bis 3. Da sagt er eigentlich dasselbe, was ich gerade gesagt habe, nur mit seinen Worten. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist, das alleine will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. So spricht Paulus zu ganz normalen Mitgliedern in der Gemeinde. Er nimmt sie für voll. Er nimmt sie als würdige Christen wahr und an. Und ist das nicht eigentlich ein Thema, was er da anspricht, was man zuerst mit der Gemeindeleitung besprechen sollte? Also das ist wirklich ein Thema, glaube ich, wo die Gemeindeleitung dafür zuständig ist, die richtigen Impulse zu setzen. Und trotzdem schreibt er auch jeden einzelnen Christen an und verlangt von jedem einzelnen Christen Mündigkeit. Und ich habe in Anlehnung an 2 Kapitel aus dem Buch zwei Punkte in meiner Predigt. Das erste ist grundsätzliches, entmündigte Christen. Das ist eine Überschrift aus dem Buch. Und das zweite ist praktisches gegen das Ein-Mann-System. Grundsätzliches, entmündigte Christen. Der größte Steigbügel dafür, dass Christen entmündigt werden, moderne Christen, ist aus meiner Sicht eigene Bequemlichkeit. Oder wie es Dieter Alten nennt, die verheerende Gleichgültigkeit. Wir sind es tatsächlich in unserer Arbeitswelt gewohnt, dass Aufgaben fest verteilt und Zuständigkeitsbereiche sehr genau definiert werden. Und das ist auch prinzipiell eine gute Sache und das widerspricht auch nicht biblischen Prinzipien. Wir sollen uns gemäß unserer Gaben einbringen in die Gemeinde. Aber das kann unter Umständen dazu führen, dass wir aufhören, nach links und rechts über unseren Zuständigkeitsbereich hinaus zu blicken. Und das Ganze wird ein bisschen auf die Spitze getrieben in der amerikanischen Arbeitskultur. Da ist es teilweise so, dass ein Arbeiter seine Maschine nicht reparieren darf, weil er dafür nicht zuständig ist, selbst wenn es einfach zu machen wäre, weil das die Gewerkschaft so festlegt. Das heißt, er muss denjenigen anrufen, der dafür zuständig ist, diese Maschine zu reparieren. Obwohl es eigentlich relativ schnell gemacht wäre. Oder wenn wir uns Hollywood-Filme anschauen, da ist im Abspann gibt es die Berufsbezeichnung Kabelträger. Und ich frage mich immer, braucht es einen Kabelträger? Kann nicht jeder ein Kabel tragen? Das heißt, in unserer heutigen Zeit ist es durchaus so, dass Aufgabengebiete recht fest definiert werden und dass auch dass es auch so ist, dass man sich an diese Aufgabenbereiche in der Regel in seinem Arbeitsfeld halten muss und gar nicht frei ist, einfach darüber hinaus zu schauen oder zu agieren. Wenn wir das jetzt in unsere Gemeinde übernehmen, dann kann das dazu führen, dass wir aus eigener Bequemlichkeit dazu neigen, Verantwortung abzugeben, weil wir nicht zuständig sind, uns nicht verantwortlich fühlen und uns in den Beobachtersessel zu begeben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. In Berlin höre ich manchmal Vorwürfe, da sagt jemand, mir geht es schlecht, aber keiner kümmert sich um mich. Oder die Gemeinde sollte mal wieder dieses Thema in den Mittelpunkt stellen. Oder warum macht man nicht? Man sollte doch mal. Manchmal kommen Geschwister und drücken mir gegenüber Dinge in solchen Sätzen aus. Und ich verstehe dann immer sehr schnell, die Gemeinde bedeutet in dem Kontext immer die anderen, aber nicht ich. Oder man sollte mal wieder bedeutet in dem Kontext eigentlich die anderen sollten, aber nicht ich. Und das sind aus meiner Sicht zwei Zeichen für Beobachtersessel-Christentum, wie ich das nenne. Aber eigentlich nicht für mündiges Christentum. Und das, und das führt Dieter Alten auch in seinem Buch aus, führt dann tatsächlich dazu, dass sich in einer Kirche eine Struktur, eine Hierarchie herausbilden kann, die nicht mehr gesund ist, sondern wo mit der Zeit es einen heiligen Klerus gibt an Menschen, die besser sind und dann den normalen Christen, der dann eigentlich nur noch Beobachter ist und teilnimmt. Und dann hat sich das mündige Christentum an der Stelle für diese Geschwister verabschiedet. Was versteht die Bibel unter mündigem Christentum? Und was ich toll finde, ist, dass es schon im Alten Testament wird mündiges Christentum prophezeit. In Joel 3, Verse 1 bis 5, da wird schon prophezeit. Und nach diesem, ich warte, bis ihr aufgeschlagen habt, die aufschlagen, Joel 3. Da heißt es, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Und schon im Alten Testament, und im Alten Testament wissen wir, ist Weissagung das Vorrecht der Propheten oder vielleicht noch der Priesterkaste. Aber auf jeden Fall ist Weissagung nichts für das einfache Volk, sondern diese brauchen einen Vermittler, um Gott überhaupt kontaktieren zu können. Aber nicht so im neuen Bund, in dem wir stehen. Hier soll jeder das können, Söhne, Töchter, Älteste, Ältere, Knechte, Mägde. Und das hat Gott schon so viele Jahre vor Jesus klargestellt. Auch im Neuen Testament sehen wir, wie diese Regel von dieser Priesterkaste, die den Gottesdienst hat und als Vermittler quasi zwischen dem einfachen Menschen und Gott steht, wie das auf den Kopf gestellt wird. 1. Korinther 12, Vers 20 bis 25, das war die Stelle aus der Lesung. Da heißt es, nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Moment, war das die Stelle aus der Lesung? Dass hier durcheinander kommen? Nein, war es nicht. Kommen wir später zu. Mich verwirren lassen, tut mir leid. Okay, nun gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringen Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Was für ein anderes Denken. Was für ein wunderbares Denken, finde ich. Ehre gehört nicht mehr nur allein dem Hohenpriester. Nein, die geringsten Glieder der Gemeinde sollen gerade die größte Ehre erhalten. Es heißt sogar, die Geringen benötigt die Gemeinde am meisten. Und das ist ein tiefes Thema. Also da kann man wirklich eine Predigtserie drüber schreiben. Was bedeutet das für uns? Versteht mich bitte nicht falsch. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass man nicht unterschiedliche Rollen in der Gemeinde braucht. Es ist ja hier auch gerade die Rede von unterschiedlichen Rollen. Das ist etwas, was das Neue Testament sehr explizit lehrt. Aber diese Rollen sind explizit dazu gedacht, die Brüder und die Schwestern in der eigenen Nachfolge zu stärken. Den Einzelnen zu stärken, sodass der Einzelne sich weiterentwickeln kann und zum mündigen Christentum wächst. Und jetzt kommen wir zu der Stelle aus der Lesung. Epheser 4, Vers 11 bis 14. Und da heißt es, und er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und oft, wenn ich die Stelle lese, ist das mein Hauptfokus. Aber interessanterweise geht es weiter, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Die Heiligen, das sind alle. Das sind die, in Anführungszeichen, einfachen Christen. Und dieser Begriff ist überhaupt nicht erlaubt. Denn die einfachen Christen, in Anführungszeichen, haben ja an sich den Anspruch, zum vollkommenen Menschen zu werden, wie es die Stelle sagt. Und wie es der Fülle Christus erspricht. Kurz, so zu werden wie Jesus. Der entmündigte Christ, das ist der Christ, der sich damit zufrieden gibt, als Beobachter, als Empfänger, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Manchmal fühlt man sich zu alt oder zu jung oder zu ungebildet oder zu unwichtig und fühlt sich so, ich kann eigentlich nicht wirklich einen Beitrag leisten zur Gemeinschaft. Aber wenn wir uns anschauen, was ist das höchste Gebot? Das höchste Gebot ist die Liebe. Um Liebe zu üben, brauche ich keine Ausbildung. Ich brauche keine besondere Eigenschaft, um Liebe zu bilden. Was ist noch das, was wir anstreben sollen? Der Größte in der Gemeinde ist der Diener aller. Um zu dienen, brauche ich auch keine besondere Fähigkeit. Und dann ist es sogar so, dass Paulus sagt, durch die Schwachheit, durch seine Schwachheit, durch unsere Schwachheit kann Gott stark sein. Gibt es also einen Grund zu warten mit seinem Dienst, zum Beispiel auf eine besondere Veranstaltung oder auf eine besondere Aufforderung oder auf eine Initiative der Gemeindeleitung? Lasst uns Gott verherrlichen durch unsere Taten und dann wird an unserer Liebe wird man erkennen, dass wir seine Kinder sind, da bin ich mir sicher. Damit komme ich zu dem, was Dieter Alten Praktisches nennt, praktische Beispiele zu dem Thema. Und er überschreibt das mit gegen das Ein-Mann-System. Und was meint er mit gegen das Ein-Mann-System? Das Ein-Mann-System ist einer für alle versus alle für alle. Einer für alle wäre zum Beispiel, wir haben einen Pastor und dieser Pastor, der trägt die ganze Verantwortung auf seinen Schultern. Er hat vielleicht noch ein Team von Presbytern um sich herum, die ihm zuarbeiten, damit er zugerüstet ist für seinen Dienst und er kümmert sich um die ganze Gemeinde. Das wäre das System von einer für alle. Aber in einer gemündigen Gemeinde soll jeder daran mitbauen, dass jeder Einzelne in der Gemeinschaft aufgebaut wird. Epheser 4, Vers 15 und 16. Wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und ihm allen auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt, durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib, baut sich selbst in Liebe auf. Und dann nennt er drei Arbeitsgemeinschaften in seinem Buch, an denen wir gemeinsam als Arbeitsgemeinschaft zusammenarbeiten. Eine Arbeitsgemeinschaft ist die Arbeitsgemeinschaft Gottesdienst. Und er sagt, jeder, der den Geist hat, soll sich beteiligen können an den unterschiedlichen Aufgaben im Gottesdienst. Es gibt aber nicht nur die sichtbare Mitarbeit, wie den, der vorne steht und der predigt oder der das Abendmahl hält oder der die Lesung hält, sondern es gibt auch unsichtbare Mitarbeit am Gottesdienst. Echte Anteilnahme untereinander, Fürbittegebete. Und die werden genauso gebraucht in der Gemeinschaft, wie die Rolle desjenigen, der vorne steht und der zum Beispiel redet. 1. Petrus 2, Vers 5 heißt es, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Ein weiterer Punkt nennt er Arbeitsgemeinschaft Seelsorge. Und Seelsorge ist ein Begriff, der mich erstmal abschreckt, wo ich denke, Seelsorge, da weiß ich nicht, bin ich ausreichend qualifiziert, kann ich das, richte ich nicht mehr Verwirrung an vielleicht, als dass ich helfe, ich muss aufpassen, dass ich keine Fehler begehe, wenn ich seelsorgerisch mich betätige. Aber Seelsorge ist nicht nur etwas, was mit psychologischer Unterstützung zu tun hat, sondern Seelsorge ist vielmehr die Sorge um den ganzen Menschen, den christlichen Dienst am Nächsten. Zum Beispiel, sagt Dieter Alten, war die Speisung der 5000 durch Jesus, das war aktive Seelsorge. Hier sind echte Bedürfnisse der Geschwister gestillt worden und Jesus war sich nicht zu schade, nur zu predigen und geistliche Wahrheiten zu verkünden, sondern auch wirklich die Arbeit zu tun und sich um die echten physischen Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. Oder die Art und Weise, wie er seine Jünger trainiert hat, in der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, wie er sie gelehrt hat, wie sollt ihr miteinander umgehen, das war Seelsorge. Für uns ist es zum Beispiel also der Ausgleich zwischen körperlichen und seelischen Bedürfnissen zu wahren. Das ist für jeden von uns eine Herausforderung. Uns da gegenseitig zu unterstützen, ist Seelsorge, Krankenfürsorge, Altenpflege, Eheberatung und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir brauchen. Hier kümmern wir uns um die Seele des anderen. Und Seelsorge ist eine Arbeitsgemeinschaft. In der wahren Seelsorge braucht es jeden, braucht es jede helfende Hand. Und dann gibt es noch die Arbeitsgemeinschaft Mission. Man muss sich mal vorstellen, die Urgemeinde hat sich innerhalb von einer Generation von 12 Jüngern, die so gerade eben übrig geblieben sind, eigentlich sind sie auch schon weggerannt, eigentlich war nur ein Jünger am Kreuz dabei, über 3000 Taufen am Pfingsttag, innerhalb von einer Generation, in der kürzesten Zeit über den ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Wie war das möglich? Und eine Sache, ohne die das nicht hätte funktionieren können, war, dass jeder einzelne Christ daran mitgearbeitet hat. Und zwar nicht organisiert in Kampagnen, auch wenn es natürlich auch Kampagnen gab, also Paulus' Missionsreisen, das waren quasi Kampagnen. Er ist losgezogen, er hat Leute mitgenommen und ist von Stadt zu Stadt. Nee, aber ausgebreitet hat sich das Christentum damals hauptsächlich dadurch, dass Christen in ihrem Alltag ihren Glauben mitgeteilt haben. Dass sie Vorbilder waren in ihrem Alltag. Dass sie sich nicht geschämt haben, über den Glauben zu sprechen. Und dass sie ehrliches Interesse daran hatten, an dem geistlichen Wohl von ihren Mitmenschen. Und schon, wir sehen schon bei Paulus, ich lese Kolosser 1, Vers 23, mit welcher Selbstverständlichkeit er über etwas spricht, was eigentlich ein Wunder ist. Dort heißt es in Kolosser 1, Vers 23, doch müsst ihr im Glauben bleiben, fest und in ihm verwurzelt, und ihr dürft euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, abbringen lassen. Und dann sagt er, in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde es verkündet. Das sagt Paulus damals. Und ich, Paulus, bin sein Diener geworden. Und der große Grundsatz des mündigen Christentums könnte lauten, geben ist seliger als nehmen. Und nachdem ich dieses Buch, nachdem ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich mir Gedanken gemacht, warum hat mich das denn so angesprochen, dieses Thema mündiges Christentum, mündiges Christsein aus diesem Buch. Und dann ist mir klar geworden, dass mich das erinnert hat an unseren kürzlich verstorbenen Gemeindeleiter Scott Green. Und dass das war genau das Thema, was er immer gepredigt hat. Er hat zu uns gesagt, die wir Leitung hatten, hat gesagt, gebt Leitung ab nach unten. Ermutigt die Geschwister mitzuarbeiten. Lasst jeden Anteil haben, gebt jedem Verantwortung. Das ist genau die gleiche Einstellung. Und ich bete dafür und ich wünsche euch, dass diese Predigt euch inspiriert. Wir alle brauchen es immer wieder, uns auf ihn zu besinnen, auf Jesus zu besinnen und zu fragen, okay, Jesus, hilf mir, an welcher Stelle kann ich jetzt wachsen und ein bisschen mehr wie du werden und mich einbringen, auf dass wir alle mündige Christen werden und bleiben. Gott segne euch und Gott sei die Ehre.